Danke. Ja, wir sind jetzt schon sehr gut präpariert durch einmal durch diesen gehaltvollen Text aus Römer 3, den Helen vorgelesen hat, und durch ihr intensives Bußgebet, denn darum geht es heute. Denn mitten in unserer Predigtreihe über die Heiligkeit gibt es heute tatsächlich ein Kontrastprogramm. Denn in dem mir zugewiesenen Text aus Jesaja Kapitel 1 ist sehr viel von Unheiligkeit die Rede. Der Prophet Jesaja, von Gott so beauftragt, fällt schon bei seinen ersten Worten mit der Tür ins Haus. Und er präsentiert eine erschreckende Diagnose über den Zustand seines Volkes und in grundsätzlicher Weise auch über uns, über mich. Weil es bei uns im Jahr 2025 ähnlich zugeht. Bei uns in Deutschland, das mal das Land der Reformation war und dem heute in weiten Teilen der evangelischen Kirche das Evangelium verdunkelt wird. Mit tragischen Folgen für viele Menschen, damals in Juda, heute in Deutschland. Hier einige notwendige Klarstellungen Gottes gleich zu Beginn des Buches Jesaja. Ich bringe wenige Auszüge aus den ersten Versen. Sie sind von mir abgefallen. Ein Ochse kennt seinen Besitzer und ein Esel die Krippe seines Herrn. Aber mein Volk hat keine Einsicht, keine Erkenntnis, heißt es vorher. Wehe der sündigen Nation, dem schuldbeladenen Volk. Sie haben den Herrn verlassen, haben den Heiligen Israels gelästert, haben sich abgewandt. Das ganze Haupt ist krank und das ganze Herz ist kraftlos. Und dann sagt Jesaja, hätte uns der Herr der Heerscharen nicht einen geringen Überrest übrig gelassen, so wären wir wie Sodom gleich wie Gomorra geworden. Tatsächlich müssen die Zustände damals in Juda ähnlich schlimm gewesen sein wie zuvor in Sodom und heute bei uns. Gottes Urteil lautet: Ihrer Sünde rühmen sie sich, wie die Leute in Sodom, und verbergen sie nicht, sie verbergen die Sünde nicht. Wehe ihnen, denn damit bringen sie sich selbst ins Unglück. Das ist die bittere Bilanz, die im dritten Kapitel schon gezogen wird. Und diese Beschreibung der geistlich-gesellschaftlichen Lage damals in Juda und nun in unserem Land ist nicht die einzige Parallele, die wir heute noch entdecken. Wir werden gleich sehen, dass es viel mehr Ähnlichkeiten zwischen der Sache damals, dem Sodom damals und dem Sodom in Deutschland geht. Vom dramatischen Umbruch, weltpolitisch gesehen, den wir momentan erleben, bis hinein in unsere Herzen, lauter Parallelen. Ehe wir da fortfahren im Jesaja-Text, will ich kurz das Umfeld schildern, in das hinein der Prophet seine warnende Botschaft gerufen hat. Und dann folgen wir der Spur Jesajas, die uns ins Neue Testament führt, wo den Unheiligen und Unreinen und Ungerechten aller Zeiten die Tür zum geheiligten Leben geöffnet wird. Zunächst also zu den Stürmen der Geschichte, in denen das Nordreich Israel unterging und das Königreich Juda um sein Überleben kämpfte. Als Jesaja von Gott berufen wurde, das war 739 Jahre vor Christi Geburt, im Jahr des im Sterbejahr des Königs Ussia, also genau zu datieren. Da war in diesem Jahr diese ehemals vorherrschende Großmacht Babylon längst eine Beute geworden, einer maßlos brutalen Militärmaschine namens Assyrien. Das sollte sich 100 Jahre später, fast genau 100 Jahre später, wieder umkehren. Aber nun wütete Assur, raubtierhaft. Der Theologe Jakob Gröger, der einen bekannten Jesaja-Kommentar geschrieben hat, übrigens im Jahr 1933, im Jahr, als der Naziterror in Deutschland begann, der schrieb: Hier triumphierten die brutale Macht über jedes Recht bei den Assyrern und bei den Deutschen dann. Die unmenschliche Rohheit über jedes Mitleid, das beutehungrige Raubtier über den Menschen. Und wir sehen dieses Muster der rücksichtslosen Machtausübung durch die Jahrtausende hindurch. Es hat sich nie geändert seit dem Sündenfall. Und wer die Augen nicht verschließt heute vor den Zeichen der Zeit, vor dem Wetterleuchten, das wir ringsum erleben, der ahnt oder weiß sogar immer deutlicher, sieht es, dass vor uns schwerste Erschütterungen liegen. Ähnlich wie damals in Juda. Und wenn wir uns an die Botschaft der Bibel halten, werden wir wie damals Jesaja hinter all diesen furchterregenden Machtverschiebungen ein Gerichtshandeln Gottes sehen. Das sehen wir auch jetzt wieder bei uns. In der Tat verkündigt der Herr aller Herren durch den Mund des Jesaja, bezogen auf die damalige Lage, nachzulesen in Jesaja 10, dass Assur meines Zornes Rute und meines Grimmes Stecken ist. Gott handelt immer wieder durch schreckliche Tyrannen. Und deshalb dieser eindringliche Ruf Jesajas zur Buße, zur Abkehr von der ganz normal gewordenen geistlichen Verdorbenheit, wie wir sie auch hierzulande kennen, ich muss es immer wieder betonen, damals und heute. Die Frage ist, trifft uns dieser Ruf ins Herz, dieser Bußruf, wie wir es vorhin auch schon in Helens Gebet gehört haben. Wenn dieser Ruf uns trifft, dann wird uns der Götzendienst dieser Welt nicht länger faszinieren. Dann werden wir tatsächlich unsere Sünden erkennen, dank der Gnade Gottes, und bekennen. Und wir werden das Angesicht Gottes suchen, zu ihm fliehen, zu ihm beten und uns mit neuer Entschlossenheit seiner Herrschaft unterordnen. Das Nordreich Israel tat das damals nicht. Es wurde 722 von Assyrien verschlungen und seine Bewohner wurden allesamt deportiert. Auch Juda stand 20 Jahre später auf der Kippe, als sein Zentrum Jerusalem ebenfalls vom assyrischen Heer belagert wurde. Viele kennen diese Geschichte, Hiskia und so, ne? Da hat nur das machtvolle Eingreifen Gottes, seine Engel haben damals Zehntausende von Assyrern im Lager vor Jerusalem erschlagen, nur sein Eingreifen verhinderte eine Katastrophe für Juda. Und doch, das ist das Schlimme, fand wiederum keine grundlegende Umkehr zum Heiligen Israels statt. So ist das mit uns Menschen. Deshalb kam nach 100 Jahren der furchtbarste Schrecken über Israel, über Juda, nämlich die Zerstörung des Tempels und die Wegführung der Juden ins babylonische Asyl. Ins Asyl, ins Exil. Ins Exil, das wäre noch schöner, Asyl. Ins Exil wurden sie gebracht. Denn nun war Assur wiederum von Babylon verdrängt worden und Babylon war wieder das neue Großreich geworden. Und das zeigt uns in dieser knappen Schilderung, unter welch dramatischen Umständen Jesaja seine Botschaft ausrichten musste. Er hat es 50 Jahre lang getan und es gab keine Umkehr. 50 Jahre lang. Jeremia hat es ähnlich erlebt. Ne? Und das führt uns vor Augen, dass diese ganzen gesellschaftlichen und politischen Prozesse, diese Machtverschiebungen, dass die nie in einem neutralen Rahmen ablaufen. Sie haben immer einen geistlichen Grund und einen geistlichen Hintergrund. Und die entscheidende Frage lautet, damals wie heute, ob die jeweils maßgebenden gesellschaftlichen und politischen Kräfte vom Geist der auch die kirchlichen und die Gemeindenkräfte, ob sie vom Geist der Wahrheit und der bewussten Verantwortung vor Gott bestimmt werden oder von der Missachtung der Ordnungen Gottes und damit vom Geist der Lüge. Der wabert ja momentan durch die Weltpolitik wie noch nie oder seit 100 Jahren nicht mehr. Das war damals die Schicksalsfrage in Juda und das ist heute die Schicksalsfrage der westlichen Welt. Wer bestimmt den Gang in der Gesellschaft und in der Politik? So, und nun hören wir, was der Heilige Israels, das war ein Vorwort, ein langes, was der Heilige Israels nach diesen eingangs erwähnten Worten aus Kapitel 1 in den fortsetzenden Versen von Vers 10 bis 20 sagt. Er spricht, hört das Wort des Herrn, ihr Anführer von Sodom, spricht er zu Juda, horcht auf die Weisung unseres Gottes, Volk von Gomorra. Wozu soll mir die Menge eurer Schlachtopfer dienen, spricht der Herr. Ich habe die Brandopfer von Widdern und das Fett der Mastkälber satt und am Blut von Stieren, Lämmern und jungen Böcken habe ich kein Gefallen. Wenn ihr kommt, um vor meinem Angesicht zu erscheinen, wer hat das von eurer Hand gefordert, meine Vorhöfe zu zertreten? Bringt nicht länger nichtige Speiseopfer. Das Räucherwerk ist mir ein Gräuel. Neumond und Sabbat, das Einberufen von Versammlungen, Sünde und Festversammlungen ertrage ich nicht. Eure Neumonde und eure Feste hasst meine Seele. Sie sind mir zur Last geworden. Ich bin es müde, sie zu ertragen. Und wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich mein Angesicht vor euch. Auch wenn ihr noch so viel betet, höre ich nicht. Eure Hände sind voll Blut. Wascht euch, reinigt euch, schafft mir eure bösen Taten aus den Augen. Hört auf, Böses zu tun. Lernt Gutes tun, fragt nach dem Recht, weist den Unterdrücker zurecht, schafft Recht den Weisen, führt den Rechtsstreit der Witwe. Kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr, wenn eure Sünden rot wie Karmesin sind, wie Schnee sollen sie weiß werden. Wenn sie rot sind wie Purpur, wie Wolle sollen sie werden. Wenn ihr willig seid und hört, sollt ihr das Gute des Landes essen. Wenn ihr euch aber weigert und widerspenstig seid, sollt ihr vom Schwert gefressen werden. Denn der Mund des Herrn hat geredet. Ende des unmittelbaren Redens Gottes. Man kann nur sagen, deutlicher geht's nicht. Gott rechnet mit dem hohlen religiösen Getue ab, mit dem Widerspruch von äußerem Gottesdienst und innerer Verkehrtheit. Und das gilt auch uns, ganz klar, unserem natürlichen Hang zum doppelbödigen Leben. Wie ist das mit dir und mir, mit dir Sonja und mit mir zum Beispiel, schwimmen wir mit im Mainstream dieser bankrotten Welt? Muss man sich wirklich fragen. Zum Beispiel hängen wir, nur ein Beispiel unter vielen, hängen wir bis nachts vor dem Bildschirm und von morgens bis abends am Smartphone? Nur ein modernes Beispiel. und dann zwischendurch mal 90 Minuten Gottesdienst, sonntags mal wieder und dann wieder back to the roots, back to the roots of the sins. Oder, das wäre die Alternative, geben wir uns Tag für Tag mit Leib und Leben tatsächlich bewusst unserem Heiland und Herrn hin. Tag für Tag, damit er ausschließlich über uns herrscht, über meine Sinne und über meine Gewohnheiten. Die Bibel sagt ja, das allein ist der wahre und der vernünftige Gottesdienst, dass wir unser Leben ihm täglich hingeben. Römer 12 kennt ihr die meisten. Ne? Ein Leben lang gilt für jeden von uns und bleibt für jeden von uns ausschlaggebend, nach was verlangt mein Herz? Das ist die ausschlaggebende Frage. Können wir uns täglich stellen. Nach was verlangt mein Herz? Sehnt es sich vor allem nach einer tiefen Gemeinschaft mit Gott, nach einer ewigen Liebesbeziehung, hinter die alles andere zurücktritt? Oder klebt mein Herz an den üblichen Banalitäten einer Suchtgesellschaft, in der wir leben und von der wir infiziert sind? Und dieser Suchtgesellschaft geht es wie dem berühmten Fass ohne Boden. Da sie Gott nicht kennt, muss sie unerfüllt bleiben, muss sie immerzu nach mehr verlangen, nach mehr Weltlichem, nach mehr Vergänglichem, nach mehr Beifall, nach mehr Anerkennung meiner Person. Kennt ihr das? Das ist die Welt. Ich will gewürdigt sein, verlange nach mehr Geld, nach mehr Macht, nach mehr Einfluss, nach mehr Spaß. Davon waren damals in Juda die Herzen der Verantwortlichen gefüllt. Und deshalb sieht der Heilige Israels sie, wie wir eben gehört haben, in Sodom und das Volk in Gomorra verwurzelt. Und das routiniert dargebrachte Opfer, den üblichen Gottesdienst, bezeichnet er als nichtig, als nutzlos. Das Feiern der Feste mit unbußfertigem, also sündhaftem Herzen, gilt Gott als Zumutung, heute wie damals. Hören wir noch einmal diesen dringenden Rat des Allmächtigen: Wascht euch, reinigt euch, schafft mir eure bösen Taten aus den Augen. Hört auf, Böses zu tun. Damit meint er heute mich und dich. Gottes Wort schafft und rettet und scheidet durch alle Jahrtausende, durch alle Epochen der Menschheitsgeschichte immer wieder neu unsere Pseudo-Heiligung von der wahren Heiligung. Immer wieder. Und auf der Gegenseite schafft sich Sodom und Gomorra in allen Zeiten und auf allen Kontinenten immer mehr Niederlassungen, wie etwa hier bei uns. Billy Graham, dieser vollmächtige Evangelist aus den Vereinigten Staaten, der schrieb 2012, wenige Jahre vor seinem Abscheiden, in einem offenen Brief: Vor einigen Jahren las meine Frau Ruth den Entwurf eines Buches, das ich schrieb. Als sie einen Abschnitt beendete, in dem die schreckliche Abwärtsspirale der moralischen Standards unserer Nation und der Götzendienst der Verehrung falscher Götter wie Technologie und Sex beschrieben wurde, erschreckte sie mich, indem sie ausrief: Wenn Gott Amerika nicht bestraft, muss er sich bei Sodom und Gomorra entschuldigen. Das gilt auch für unser Land. Da haben wir sozusagen die Worte Jesajas in aktueller Kurzfassung. Ruth Graham hat das damals schockartig erkannt. Die Frage ist, erkennen wir, wie tief wir hierzulande im Sumpf stecken. Nicht nur die da draußen, die Gottlosen, sondern vielleicht sogar wir ganz persönlich. Wie ist das mit uns? Sind wir verstrickt in Heuchelei, in Doppelmoral? Gibt es in jeder Gemeinde, In dieser bestimmt auch. Ich kenne niemanden da persönlich, aber ich weiß es, in jeder Gemeinde gibt es Heuchelei und Doppelmoral. Am Sonntagmorgen Gottesdienst, am Sonntagabend Tatort mit Mord. Zum Beispiel, kann man doch machen, oder? So geht es womöglich weiter durch die Woche. Immer im Spagat. Ein bisschen Weltgenuss, ein bisschen Christus, ein bisschen Bibel und inzwischen mit wachsender Gewalt jede Menge Pornografie in Christenkreisen. Ich las auf der Website der christlichen Medienorganisation Jesus.ch, also eine Schweizer Organisation von Christen, da las ich vor kurzem die Zusammenfassung einer Umfrage. Sie lautete: Pornografie gehört für viele Christen zum Alltag. Ja, sie opfern einem Götzen, der inzwischen über ein weltweites Imperium verfügt und Abermilliarden scheffelt. Eine der größten Industrien der Jetztzeit ist die Pornografieindustrie. Gott aber spricht zu uns allen, ihr Abtrünnigen, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist. Jakobus 4,4. Hören wir noch den Ruf Gottes aus der Zeit des Elia und dieser Götzendiener damals. Ihr kennt das, 1. Könige 18. Wie lange wollt ihr nach zwei Seiten hinken, nach beiden Seiten gleichzeitig? Also, wir müssen uns fragen, ob wir uns an diesen schleichenden Prozess der geistlichen Verwahrlosung gewöhnen wollen. Vielleicht nicht nur da draußen, sondern auch bei uns da drinnen. Oder ob es uns zur Umkehr treibt, immer mehr. Und zwar die Entwicklung in der Gesellschaft, die uns mit ansteckt. Es gibt so etwas wie einen Lackmustest, der uns zeigt, ob wir als Kinder Gottes und auch als Gemeinde einen neuen Aufbruch hin zum lebendigen Gott tatsächlich ersehnen. Also sowohl für die Gesellschaft wie auch für uns hier, für die Gläubigen. Ich formuliere es mal als Frage: Wenn wir uns nicht an diesen schier unaufhaltsamen Abstieg in die Finsternis gewöhnen wollen, in der wir stecken, weshalb rufen wir dann nicht gemeinsam und immer öfter und immer dringlicher und in immer größerer Zahl noch einmal zu Gott, dass er uns diese Erweckung schenkt in Deutschland? Wir können auch für die Nachbarländer beten und in Jerusalem, in Israel, aber dass wir noch einmal eine Erweckung in diesem Land erleben, in dem Menschen erschüttert werden, weil sie die Wahrheit hören, dass Pastoren erschüttert werden, weil sie zum ersten Mal Jesus erkennen und ihn dann auch bekennen können in den Landeskirchen, in freien Gemeinden auch. Wir haben es alle nötig. Ja. Könnte es sein, dass unsere Zusammenkünfte, auch unsere Zusammenkünfte im Gottesdienst, im Bibelkreis, im Gebetskreis, auch schon derart von Routine geprägt sind und von mangelndem Empfinden für die Heiligkeit Gottes, dass diese vor 2500 gesprochenen Prophetenworte uns heute wie gerufen kommen müssen, nämlich als Aufruf zur Selbstprüfung und zur Korrektur, sowohl was mein persönliches Leben angeht, wie auch das Gemeindeleben. Das Schöne an den Weckrufen Gottes ist ja, dass sie uns nicht nur aus unserer heillosen Selbstzufriedenheit aufrüttelt, sondern uns auch einen heilvollen Neuanfang schenkt. Das tritt beispielhaft in zwei aufeinanderfolgenden Versen hervor. Vorhin hörten wir schon den Anfang. Helen hat ihn gebetet im ersten Johannesbrief. Da heißt es im 8. Vers. Zunächst kommt der 8. Vers, dann kommt der 9. Vers, dann kommt deiner. Im 8. Vers heißt es: wenn wir sagen, 1. Johannes 1, ne? Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Und nun kommt der Satz aus, zum Glück, einer der schönsten Sätze der ganzen Bibel, im 9. Vers dann: Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, sodass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und wo immer der gerechte Gott Sünden vergibt, tut er es, haben wir auch schon eingangs gehört, weil der sündlose Sohn Gottes sein Leben für uns am Kreuz hingegeben hat. Und wo er uns reinigt, geschieht das stets aufgrund der einzigen entscheidenden Konkretisierung: das Blut seines Sohnes reinigt uns von aller Sünde. Das steht im Vers 7. Dann haben wir vorhin noch in Römer 3 gehört: Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühnopfer für unsere Schuld gemacht, durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen ein für allemal, und durch den Glauben kommt die Sühne uns zugute. Was hindert uns noch, alles auf Christus allein zu setzen? Nur auf Christus allein. Alle Fragen beantworten sich, wenn wir unsere Hoffnung und unser Vertrauen auf Christus allein setzen. Die Bibel sagt uns heute wieder: Jetzt ist die Zeit der Gnade, heute ist der Tag des Heils. Morgen gibt es vielleicht keins Morgen mehr. Heute ist der Tag des Heils. Heute können wir umkehren. Und diese Einladung, nun komme ich wieder zu Jesaja, zu diesem Eingangstext, diese Einladung zum geheiligten Leben leuchtet ja unter diesen vielen Sätzen, die wir eben gehört haben, findet sich einer, den ich jetzt vorlese. Da kommt die Einladung Gottes zum geheiligten Leben. Und er hat eine große Verheißung. Wenn eure Sünden, spricht Gott, rot wie Karmesin sind, wie Schnee sollen sie weiß werden. Wenn sie rot sind wie Purpur, wie weiße Wolle sollen sie werden. Nach menschlichen Maßstäben ist das ein Ding der Unmöglichkeit. Denn Karmesin, das ist ein aus der Schildlaus gewonnener tiefroter Farbstoff, ist ungemein festhaftend. Ebenso der kostbare Naturfarbstoff Purpur, aus der Purpurschnecke gewonnen, eigentlich nicht mehr auszuradieren, nicht mehr rauszuwaschen, das ist fest. Das heißt, deine und meine Sünden, sagt uns Gott, haften unerbittlich fest an uns, an unserem alten Menschen, unerbittlich. Sie haben unser ganzes Wesen verseucht, unser Denken, unser Reden, unser Handeln. Sobald wir selbstbezogen leben, sündigen wir. Ja. Unser krankhaft großes Ich, ich glaube, vorhin hast du auch davon geredet, unser krankhaft großes Ich, das ist unser Problem. Nicht die Lüge oder die Lieblosigkeit, nicht die Rechthaberei oder sonst etwas ist das Hauptproblem, sondern die Quelle dessen allem. Die Quelle ist das, was die Bibel Fleisch nennt. Also unser ich-zentriertes Wesen, wie es seit dem Sündenfall allen Menschen zu eigen ist, bis auf den einen, der zu uns kam aus dem Himmel. Und kein Mensch kann sich aus dieser Tyrannei befreien. Kein Mensch. Wie sollte sich ein Mensch von sich selbst befreien können? Er ist ein hoffnungsloser Fall. Ich bin ein hoffnungsloser Fall, wenn ich mich um meine Verbesserungen bemühe, ein Ding der Unmöglichkeit. Und da, wenn wir uns genug abgestrampelt haben und Gnade erleben, da hören wir die Worte Jesu: Bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Markus 10 unter anderem. Und das haben damals vor 2.500 Jahren, vor mehr als 2.500 Jahren, auch die Mächtigen und die Ohnmächtigen in Juda gehört, dann gehört die radikal rot durchfärbt seid, ihr sollt weiß werden. Ihr könnt umkehren, weiß wie Schnee werdet ihr, wenn ihr nur willig seid. Wenn ihr nur willig seid. Und Umkehr zum Heiligen Israels. Und da hat ihn, ich weiß nicht, was damals gab es natürlich schon den Psalm 130, den sechsten Bußpsalm, der bringt ja dieses Evangelium in dem einen Satz, Israel hoffe auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm. Und er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden. Und das sagt er uns auch. Vertraue auf den Herrn, er wird dich erlösen aus allen deinen Sünden. Jahrhunderte um Jahrhunderte hat Gott seinem Volk versichert, ihm gnädig zu sein und aus Gnade allein zu erlösen. Er sagt es uns auch heute, damit sie und wir ein heiliges Volk werden, ein Volk des Eigentums. Ich bin heilig, spricht Gott schon im Sinai zu Mose, denn ihr sollt auch heilig sein. Wie dieses Ding der Unmöglichkeit, dass ein unheiliges Volk oder ein unheiliger Mensch heilig wird, wie das real praktisch abläuft, darüber gab es in der Bibel und in den Worten der Propheten lange Zeit keine letzte Klarheit. Mit Jesaja kam die Wende. Denn diese Eröffnungsrede, von der wir eben gehört haben, diese harten Worte, sie steuern im Laufe seiner Predigt und seiner prophetischen Tätigkeit im Laufe der Jahrzehnte ja auf einen ungeheuerlichen Höhepunkt zu. Den hat es bis dahin nicht gegeben. Nämlich auf die einzigartig gute Nachricht, dass alle Heiligung der Unheiligen allein auf Kosten Gottes vollzogen wird, tatsächlich auf seinem Rücken ausgetragen wird. Wir alle kennen diese Worte aus dem 53. Kapitel des Propheten Jesaja. Ich lese noch mal einige davon vor. Sie müssen immer wieder ein Leben lang in unser Innerstes eindringen. Er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, Jesus natürlich, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Lag auf ihm. Er hat schon vorweggenommen, was dann auf Golgatha geschah. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wurde. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen, und ihre Sünden wird er tragen. Da haben wir den Grund aller Heiligung, weil der sündlose Sohn Gottes deine und meine Sünden an seinem Leib auf das Kreuz hinauftrug. Nur deshalb können wir jetzt so leben, wie es vor Gott recht ist. Jahrhundertelang hatte sich der Allmächtige seinem Volk als der heilig Seiende geoffenbart. Und nun, das ist das Neue, nun enthüllt der heilig Seiende in diesen Worten, und dann in Jesus Christus und dann im gesamten Neuen Testament, dass er allein der Heiligmachende ist. Das ist die Sensation des Evangeliums. Der Heiligseiende ist der Heiligmachende. Und der Hebräerbrief bringt das in einem Satz auf den Punkt, Hebräer 10,10: Nach diesem Willen Gottes sind wir geheiligt ein für allemal durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. Jetzt komme ich langsam zum Ende. Wenn uns Gott zur Heiligung aufruft, dann geht es nicht um meine Leistung und nicht um deine Leistung. Wenn wir demnächst vielleicht mehr und mehr ein geheiligtes Leben haben oder führen, praktisch, dann ist das ein Ausfluss der entscheidenden Sache, nämlich dass das Evangelium uns in seiner Radikalität den Umkehrschluss zeigt, gerade weil der heilige Gott uns in seiner bedingungslosen Liebe aufgesucht und zu sich gezogen und zu seinem ewigen Eigentum erlöst hat, also durch Jesus Christus zu Heiligen gemacht hat. Deshalb dürfen wir vom Heiligen Geist erfüllt und regiert die Freude eines heiligen Lebenswandels empfangen und genießen. Das ist Evangelium, geschenkt von Gott. Auch wenn diese Freude, das werden wir alle erleben oder haben wir schon tausendmal erlebt, diese Freude, dass alles von Gott kommt, schmerzhaft oft unterbrochen wird. Und zwar immer dann, wenn wir unser Leben nicht ganz unserem Retter überlassen, der uns geheiligt hat, sondern uns auf unsere vermeintlich nun besser gewordene Natur verlassen. Die gibt's aber nicht. Auf dich und auf mich ist kein Verlass, nur auf den Geist Christi, der in den neugeborenen Menschen wohnt. Im 6. Kapitel des 1. Korintherbriefs werden jede Menge Typen aufgezählt, die von Sünde verseucht sind. Menschen, die in sexueller Unmoral leben, die Götzen anbeten, die Ehebrecher sind oder Homosexualität praktizieren, auch Habsüchtige, Trinker, Lästerer. Und dann heißt es, das sind manche von euch gewesen, aber durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes seid ihr reingewaschen, seid ihr geheiligt, seid ihr gerecht gesprochen worden. Das ist das Evangelium. Das Evangelium, das vor 2700 Jahren von Jesaja verkündet, von Jesus am Kreuz vollbracht und vom Geist Christi nun in unsere Herzen gerufen wird. Wenn eure Sünden rot wie Karmesin sind, wie Schnee sollen sie weiß werden. Wenn sie rot sind wie Purpur, weiß wie Wolle sollen sie werden. Also, was können wir uns heute vornehmen? Wir nehmen uns vor, wir hätscheln nicht mehr länger unsere sündenverseuchte Natur. Wir geben es auf, uns zu verbessern. Wir stellen uns völlig Jesus zur Verfügung. Er sagt heute wieder, kehrt um, tut Buße, glaubt an das Evangelium. Und Buße bedeutet immer, da es eine Umkehr zur Quelle des Lebens ist, zur Freude des Lebens, bedeutet immer, dass jedes Menschenherz, das Buße tut, auch heute, Erleichterung erfährt, Entlastung, Befreiung, aller Krampf, auch der religiöse Krampf, fällt weg, wenn wir uns heute wieder neu der Herrschaft Jesu Christi unterstellen. Das können wir jetzt tun in einer Gebetsgemeinschaft. Seid mutig und betet kurz, aber viel und oft. Okay, wir fangen an.